2. Timotheus, Kapitel 2, fangen wir heute an. Jo, jetzt muss ich es auch finden. Na komm. Also Timotheus, ein Pastor bei den Ephesern, von Paulus eingesetzt. Und Paulus gibt hier so ein paar Tipps für ihn als Pastor, als Hirte von der Gemeinde hier. Worauf er achten soll, die Zeit hier bei den Ephesern, wo Paulus das schreibt, scheint ziemlich schwer gewesen zu sein für die Gemeinde. Sehr viele Kompromisse, die Christen eingegangen sind mit Gottes Wort, mit Jesus Christus selbst, mit dem Evangelium, mit der Nachfolge, das kriegt man alles so in den Briefen mit. So, eigentlich so wie die Probleme, mit der Gemeinde heute in der Welt zu kämpfen hat. Ne? So, war damals in der Urgemeinde nicht anders. Ne? So, also die Urgemeinde war nicht das 9 plus Ultra. So, dann gäbe es die Briefe hier nicht. Ne? So, die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen und es ist cool zu sehen, dass Gott in seinem Wort verschiedene Arten von Gemeindeführung hat. Ne? So, die hier mit Timotheus ist so die Gemeindeführung, die wir hier haben in der Calvary Chapel. Es gibt einen Hirten oder mehrere Hirten, mehrere Pastoren, Älteste und Diakone. Ne? So, und darunter unter den Ältesten sind verschiedene Lehrer, so, die auch lehren im Gottesdienst und so weiter. So, und Timotheus hier war, in der Gemeinde gab es anscheinend nur einen Pastor. So, und Paulus ermutigt ihn, so, weil die Zeit ist schwer für ihn. So, und er will Gottes Wort folgen, er kennt die Wahrheit und das Evangelium, aber ja, so ein irgendwie war es damals schon schwer, so ein Jesus wirklich zu leben. Ne? So ein, auch damals schon schwer für Menschen wie wir, die Gottes Wort für ernst nehmen, das auch zu lernen und zu glauben und zu leben. Ne? So, und da gab es auch von verschiedenen christlichen und jüdischen Gruppierungen so ein, auch schon so ein bisschen Konter. So, ne? So ein, es war eine Zeit der Verfolgung. Paulus saß gerade im Gefängnis in Rom. Zum zweiten Mal. Diesmal wird er dort sterben, das weiß es auch, das haben wir jetzt schon gelesen im ersten Kapitel. Also Paulus sitzt da in einem echt tiefen Loch. Ne? Also es war eine Grube, wo du dein Geschäft verrichtet hast, wo man Essen von oben durchs Gitter geworfen hat, so, wo es nass war und kalt, so, wo man sich nicht waschen konnte oder so. Ne? So und da sitzt Paulus jetzt und ich finde es einfach nur so schön, so seine Kraft hier zu sehen, in so einer schweren, dunklen Zeit. Ne? Er sitzt da drin und er dient trotzdem weiter mit dem Evangelium. So, er betet trotzdem weiter nicht für sich, dass er da rauskommt, sondern für seine Brüder und Schwestern in der Welt. So, versucht weiter zu evangelisieren und so viele Menschen zu erreichen, wie es geht. Und das ist so ein Vorbild für mich irgendwie, wo ich denke, so ja, wenn man reif ist im Glauben und wenn man wirklich gewachsen ist, ne, so dass man an den Punkt kommt, wo man sagt, ich bin den Lauf gelaufen, ich habe es vollendet. Ne? So ein einfach diese Ruhe zu sehen und diese Sicherheit, ja, diesen Frieden und diese tiefe innere Freude, dass man diese Fähigkeit einfach wegzugucken von sich, ja, von seinen Umständen, von seinen Gefühlen, so, von seinen Wünschen und Träumen so, und wirklich vor Augen zu haben, worum es wirklich geht und was wirklich real und wichtig ist. Ja. Und das kann man in Paulus hier so schön sehen, gerade hier ein Tiefpunkt so, seines Lebens menschlich gesehen. Trotzdem ist er immer noch dieser Fels, ne? So ein, wo man hingeht und wenn man Erbauung braucht, ne? Obwohl man eigentlich meinen müsste, in Paulus Situation, wenn ich da wäre, dann glaube ich, würde ich mir lieber jemanden wünschen, der mich erbaut, ne? So, Paulus ist trotzdem hier der Punkt, wo Timotheus hingeht, um erbaut zu werden, so, ne? Und das ist was, so ein Herz Jesu ist, ne? Das ist Jesus Gleichgestalt zu sein. Und ich Wenn ich mich so angucke, ne, so dann jammere ich oft über meine Situation, wie schwer es ist, wie unfähig ich bin oder wie blöd alles ist oder warum nicht klappt, ne? Und ich bedauere mich, setze mich ins Zentrum und alles kreist sich nur um mich, ne? So was mir fehlt, was ich mir wünsche, so ein ja. Aber das ist nicht Jesus denken und nicht Jesus seine Gestalt, ne? So in die wir verwandelt werden sollen. Im Geiste sein bedeutet wegzusehen von sich und auf andere zu sehen und ihnen zu dienen. So ein neues Leben zu leben, das bedeutet, dass man im Vertrauen einfach weiß, dass man gesegnet ist und für jeden Schritt, den man tut, gesorgt ist. Dass man weiß, dass man, wenn man hingefallen ist, dass man gleich wieder aufstehen kann in Jesus sein Blut und sagen kann, ich jetzt renne ich weiter mit der gleichen Energie, wie bevor ich gefallen bin. So wie Paulus das beschreibt in diesem Lauf, ne? Wenn ich hinfalle, ich schaue nicht zurück. Also ich bedauere mich nicht selbst, dass ich gefallen bin. Und ich bedauere auch nicht, was da hinten war, warum ich gefallen bin, die ganzen Gründe. Sondern ich gucke weiter, und ich schütte mir den Staub ab und renne weiter auf das Ziel zu, ne? Immer das Jesus vor Augen, so immer das Wirkliche vor Augen, worum es wirklich gehen soll, ne? Und das ist geistliche Reife, das ist Wachstum. Das haben wir nicht von Natur aus, ne? Und du kommst zum Glauben und das lernt man Stück für Stück, ne? In so Kleinigkeiten wie, ja, Baby kommt, ne? Oder eine Prüfung. Eine bestimmte Zeit, wo Prüfung ist. Ne? Ich meine, das ist eigentlich eine Kleinigkeit. Ich meine, das lernt man und dann schreibt man es und fertig. Ist die Prüfung erledigt, denkt man nicht mehr dran, ne? Dann ist es vorbei. So wie die Schwangerschaft. Ne? Die Wehen kommen. Ich habe das ja gesehen, meine Frau nochmal neu und noch vor Augen. Ne? Ich meine, die Wehen sind so heftig. Du erkennst da deine eigene Frau dann nicht in dem Moment. Ne? Sie hat diesen Sanitäter angeschrien. Aber mit einem Gesicht und einem Ausdruck, wie ich selber noch nicht hingekriegt habe, sie so sauer zu machen. So, ne? Weil er war ganz lieb. Er hat nur gefragt, meinen Sie, Sie schaffen das, dass wir Sie jetzt ins Krankenhaus fahren? Ne? Und meine Frau stand da wie besessen unter Schmerz. So ein Was? So ein, ne? Und noch böser. So ein, und ich stand da und dachte, oh. Und er stand da und dachte, oh. So ein, und wir haben uns angeguckt mit der Sanitäter und ich so. Ich glaube nicht. So, ne? Und warum habe ich das jetzt erzählt? Jetzt ist es weg. Naja. Ach so. Und dann kommen die Wehen und die werden heftiger, ne? Und dann kommt der Kopf raus, ne? Und es müssen krasse Schmerzen sein, ne? Und dann kommt der ganze Körper raus, geflutscht, ne? Und das muss noch schlimmer sein. So, und dann auf einmal siehst du das Gesicht und auf einmal von einer Sekunde schmerzerfüllt, voller Verzweiflung und fast Aufgabe von sich selbst, ich schaffe das nicht vorbei, ne, ich kann nicht mehr, auf einmal Ruhe, fröhliche Augen, ein Leuchten in den Augen, und das Baby liegt da und alles ist vergessen, von einer Sekunde auf die nächsten, ne. Und so ist es auch in unserer Anfechtung. So, wir gehen da durch und wir denken, das schaffe ich nicht. Ich schaffe keinen Schritt mehr. Manche Anfechtungen oder Versuchungen sind so stark, dass man denkt, ich bin tot, zerbrochen, das war's. Ne? Auch dann hat man das überwunden und weg ist es. So, und alles geht weiter. Wenn ich an all diese schlimmen und schweren Zeiten denke, die ich hinter mir habe, die tausende von Prüfungen, die ich hatte, ne? Ist alles vergessen, ist alles vorbei. So, all diese schweren Zeiten in meinem Leben, die ich überwinden musste, um zu stark zu werden, all das ist im Nachhinein leicht gewesen zu schaffen. So. Also ist das Problem nicht die Situation an sich, sondern man selbst in der Situation. Und da heißt es halt, erwachsen zu werden im Glauben, zu erkennen und zu verstehen, wer Gott wirklich ist. Zu erkennen und einzusehen, wer man selber in Gott ist und wer Gott für einen selber ist. Dass man durch solche Zeiten gehen kann und einfach genau weiß mit Zuversicht, das ist bald vorbei. So. Das ist alles nicht so schlimm. Fühlt sich schlimm an, aber es ist nicht schlimm. Weil Gott ist hier genau mittendrin und hat was vor. Ich segne lieber andere. Ich bete lieber für andere. Ich gebe lieber. So. Und ja, und Timotheus muss das auch noch lernen. Er ist ein junger Pastor, ein junger Christ. Von daher fühle ich mich, seit ich zum Glauben gekommen bin und berufen wurde, irgendwann eine Gemeinde zu gründen, Timotheus, die zwei Briefe, die haben mich immer total angesprochen. So, als ob Gott gerade persönlich zu dir redet, so du, ne? Du sei stark. Ich liebe das so, auch bei Nehemia oder sonst wo. So ein du, so sei du stark. Und so redet hier Paulus, du nun, mein Sohn, also 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Allein daraus können wir schon eine Predigt machen, aber mache ich jetzt nicht. Aber ist halt schön, ne? Was er zu Timotheus redet. Du sei stark, aber sei nicht stark in deinen Werken, sei nicht stark in deinem Glauben, sei nicht stark in deinem christlichen Wandel, sei nicht stark im Bibelverse vortragen und alle begeistern, sondern sei nicht stark in deiner Lehre oder deiner Art, wie du lehrst, sei nicht stark darin, über dein perfektes Konzept, wie du Menschen erreichst oder Christen in der Gemeinde hältst und glücklich machst, sondern du sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Ja. Das ist unsere Stärke, unsere Kraft. Wenn man überlegt, die Gnade, das ist ja mehr als einfach nur so ein Geschenk. Die Bibel ist voll von diesem Wort Gnade. Jesus macht das zu einem Gesetz, steht fest in der Gnade, geht in der Gnade, bleibt in der Gnade. Es ist alles Gnade. Alles ein Geschenk, das du nicht verdient hast, weil du es brauchst. Gott steht nicht da oben und guckt uns Menschen an und sagt, ja, die kriegen es nicht hin, ich will sie noch mal beschenken, mit noch einer extra Zuckertüte, weil ich es so lieb habe, und noch ein Bonbon dazu. Nee, Gott steht da, guckt uns an und sagt, meine Kinder schaffen das nicht ohne mich. Also muss ich das tun. So wie ein guter Vater das macht, das nennt man Gnade. So wie ich meine Kinder oben versorge, sie können es nicht allein. Also tue ich's. Ich kann nicht anders. Und Gott weiß, was wir brauchen. Und deswegen sagt Paulus hier, guck auf die Gnade, die in Christus ist. Sei da lieber stark drin. Bleib da lieber fest drin. Und das heißt nicht zu sündigen und zu tun, was man will, und im Fleisch zu sein und in der Welt zu leben und die Welt zu genießen und so zu leben wie jeder andere, der Gott nicht kennt, sondern in der Gnade zu stehen und in der Gnade stark zu sein, bedeutet, dass man sich bewusst ist, was man hat und ist in Gott. Dass man nichts hat und nichts ist ohne Gott. Auch dass man alles bekommen hat durch Gott. Und diese Gnade brauchen wir für die Erlösung. Wir selber können uns nicht erlösen. Der Mensch selber kann sich nicht retten. Also sind wir abhängig von Gott und müssen zu ihm kommen als Mensch und sagen, dann sei mir gnädig und vergib mir und gib mir ein neues Leben. So bezahl du meine Schuld. Die Gnade ist da, für jeden Menschen zugänglich. Wir brauchen Gnade, um am Leben zu bleiben dann, wenn wir zum neuen Leben kommen. Auch das ist Gnade, dass wir nicht verloren gehen, sondern immer noch errettet sind. Weil ich selber kann mich nicht halten, ich selber kann von allein nicht gehen. Das schaffe ich nicht. Ich merke es ja, wenn Gott seine Hand mal wegnimmt von mir, und mich einfach mal gehen lässt, weil ich gerade wieder mir so stark und so fromm vorkomme und denke, ja, ich habe es überwunden. 3 Meter und ich knall hin wie ein Säugling. Und dann schrei ich wieder, weil ich nur am Fallen bin, dass seine Hand wieder kommt, seine Gnade. Weißt du, er ist es, der uns nicht verloren gehen lässt. Deswegen muss er gepriesen werden dafür. Wenn wir tolle Christen sind und stark und viele Gaben haben, dann müssen wir Gott dafür danken und Ehre geben, weil das nur ist, weil seine Hand da ist, über uns. Nicht, weil wir irgendwie uns bemühen. Hätte das Bemühen gereicht, dann hätten wir Jesus nicht gebraucht. Es ist mehr als das, Gottes Bemühen. Das ist Gnade. Es ist doch Gnade, dass wir eine Zukunft mit ihm bekommen. Im Himmel. Und sogar reich sind. Also nicht nur, dass wir errettet sind und mit ihm zusammen sind, sondern dass er uns auch noch Autorität geben wird im Himmel und Besitz, irgendein Reichtum, was auch immer das sein wird. Auch das ist Gnade, weil was habe ich mit dem verdient oder was könnte ich mir jetzt hier verdienen, um irgendwas für die Ewigkeit? Das ist Gnade, dass er uns hundertfach gibt und nicht nur das Gleiche, was wir geben. Das ist doch Gnade, wenn wir überhaupt zum Glauben kommen. Weil es der Geist von ihm ist, der mit uns geht. Ich weiß es noch, vor Jesus, ich war immer gesegnet und beschützt. Ich habe viel gesündigt und musste durch viele Täler, habe mich oft sehr falsch entschieden, aber trotzdem, selbst in meiner schlimmsten Phase, in meinem dunkelsten Dunkel, war ich gesegnet und beschützt irgendwie. Jetzt weiß ich, dass es Gott war. Also, ich hätte so oft schon sterben müssen, aber Gott wollte es nicht. Ich hätte so viele falsche Leute eigentlich, mit denen ich zusammen sein wollte und die da auch eigentlich gar nicht dagegen hätten, gehabt hätten damals, aber irgendwie ist es nicht passiert. Warum auch immer. Ne? Ich weiß, es war Gott. So, er führt uns und er lässt uns durch schwere Zeiten gehen, aber es ist alles abgesteckt, alles bestimmt. Das ist Gnade. Dass wir zu dem Punkt kommen, auch wenn wir vielleicht zerbrochen werden müssen, aber dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir um Buße bitten. Zur Rettung, aber auch um Buße, wenn wir in Sünde stecken würden. Selbst das ist Gnade. Alles ist Gott und alles ist nur durch Gott und ohne ihn ist nichts. So, und das, da kann man nur aufstehen und sagen, danke. So, ob ich schwach bin oder stark bin, ich danke dir und preise dich, weil das ist Gnade. So, das sind, und so sagt Paulus hier, Timotheus, mein Sohn, konzentriere dich auf das, worum es wirklich geht und lehre das. Sei stark in der Gnade. Mach dir bewusst, dass alles in Gott ist. Mach dir bewusst, dass aus dir selber nichts passieren kann. So. Sondern werd fest in der Sicherheit, dass Jesus Christus für dich sorgt. Also bleib in ihm, in Christus. Damit, und du wirst alles haben, was du brauchst, um nach Hause zu kommen und um den Dienst zu tun, den Gott dir aufgetragen hat. Vers 2. Und was du von mir gehört hast, von vielen Zeugen, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lernen. Und auch das ist eine wichtige Lehre, und die findet man oft in der Bibel oder öfters. Er hat heute vorbereitet, keine Zeit, die ganzen Verse rauszusuchen, sorry. Sondern aber, ich glaube, ihr kennt die auch, wenn nicht, fragt mich, innerhalb von einer halben Stunde habe ich sie euch rausgesucht. Sondern aber, es ist nicht weise, zu viel über Gott zu erzählen bei jemandem, der noch nicht mal zum Glauben gekommen ist. Das ist nicht gut. Weil je mehr sie wissen, sagt Paulus, desto mehr müssen sie sich auch rechtfertigen dann vor Gott, desto größer wird die Strafe. So, ich will nichts mehr wissen, als Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden. So, ich kann euch den Vers gerne mal raussuchen, wer es jetzt noch nie gehört hat. So, aber wir müssen aufpassen und weise sein mit den Worten, die wir wählen. Wenn jemand das die Milch noch nicht verträgt, dann ist es falsch, ihm Fleisch zu geben. Ich habe das oft erlebt, dass Christen, Nicht-Christen, in die Tiefe der Liebe lernen. So, ne? Also in das Gesetz, in Gottes Willen, in dem, was falsch und richtig ist. Aber das ist schlimm. Weil derjenige weiß so viel, aber kann es nicht leben, weil er die Gnade noch nicht angenommen hat. Weil Gott es nicht wirkt und wir selber können nicht wie Gott leben. Sondern Menschen, die treu sind, Menschen, die folgen, die werden, die von neuem geboren sind, die werden wachsen und irgendwann Fleisch essen können. Die werden auch fähig sein, dann zu lernen und zu kochen, geistlich für andere. Also pass auf, was du sagst. Ich musste heute auch an den Vers denken, wo Paulus sagt, wenn jemand in Sünde lebt, ne, und das auslebt hier und nicht hören will und so, dann soll er sein wie ein Heide und Zöllner für die Gemeinde. Ne? So, also dann soll er wieder für dich sein wie jemand, der noch nicht errettet ist. So, das bedeutet nicht, dass er nicht errettet ist, sondern er soll für dich sein wie. Weil da steht ja weiter, damit Satan ihn sichtet, in der Hoffnung, dass er wieder zurückkommt. Also er ist noch nicht verloren gegangen deswegen, aber er soll für dich dann sein wie ein Zöllner, also ein Sünder, wie jemand, der in Sünde lebt, so wie ein Heide, wie jemand, der Gott nicht hat, nicht von neuem geboren ist. Und was macht man mit dem? Man erzählt ihnen das Evangelium. So, man bringt denen nicht noch eine große Lehre von irgendwas, Geistesgaben oder sonst was, sondern man geht zu der Person und bringt wieder Muttermilch. Ja. Man verbringt Zeit, man gibt sich hin. Und so ist es auch hier. Wir müssen weise sein mit unseren Worten. Ich habe so viele Christen gesehen, die junge Christen zerstört haben. Jedenfalls so weit, wie Gott es zugelassen hat. Weil sie aus ihnen irgendwie ihre Form von Christ pressen wollten. So. Aber wenn ich das Evangelium noch nicht mehr verstehe, dann kann ich doch nicht das Evangelium ausleben in seiner Fülle. So, das geht nicht. Also, sei weise mit dem, was du sagst und wem du sagst. Nun, du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und jetzt kommen drei Bilder, die Paulus hier bringt, wie jemand ist, der im Dienst von Jesus steht. So, jemand, der nachfolgt. Für mich gilt das auch für die ganze Gemeinde, weil wir alle irgendwie berufen sind. Wenn es ist, um Licht zu sein auf dem Arbeitsplatz und in der Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis, dann ist das halt der Dienst. Ne? Oder nur für die Gemeinde, wenn man nur hier dient, dann ist das auch ein Dienst. Ne? So. Den ersten Punkt, den ihr bringt, ist ein Soldat. Ein Streiter Jesu Christi. Und wenn du im Griechischen guckst, steht da Soldat. Also es geht hier um Krieg. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Das Bild vom Soldaten kommt öfters in der Bibel vor. Ne? Wir haben eine Waffenrüstung an, so ist ein geistlicher Kampf, nicht gegen Fleisch, aber gegen die Dämonen, gegen diese Geister, ne? Und Mächte. So. Und ja, und wir sollen uns bewusst sein und vor Augen führen, dass wir im Krieg sind. So, dass wir wirklich jeden Tag, wenn wir aufstehen, sind wir auf dem Schlachtfeld. Wir können nicht wie David mal kurz nach Hause und mal ein, zwei Wochen Ferien machen, sondern ob wir nur Lust haben oder nicht, ob wir uns entscheiden, schwach zu sein und faul oder mutig und stark, wir bleiben trotzdem auf dem Schlachtfeld. Ne? So, wir kommen aus diesem geistlichen Kampf einfach nicht raus, bis Jesus kommt und sein Reich baut und gerichtet ist und dieser Krieg beendet ist. Solange werden die Dämonen versuchen, uns wegzukriegen. Und solange werden auch die Engel für uns streiten. Und solange werden wir auch kämpfen in uns und um uns. Ne? So. Und David sagt es zu Timotheus: Hey Timotheus, werd nicht müde, werd nicht menschlich, werd nicht weltlich. Erinnere dich dran, du musst stark und mutig jetzt sein, weil du hast einen Dienst und eine Aufgabe. Ne? Du bist auf dem Schlachtfeld und musst kämpfen. So. Also verstrick dich nicht in die Geschäfte. So. Des Lebensunterhalts. Und ich weiß nicht, ob es hier um das Geld geht, ob Timotheus vielleicht nebenbei arbeiten wollte oder sonst was. Aber es macht doch Sinn, weil ich meine, stell mir vor, du bist Soldat, es ist wohl mal Krieg und du wirst da hingesandt und du bist auf dem Schlachtfeld und dein Feind steht dir gegenüber und die Kanonen und die Schüsse fallen und was weiß ich, so ein überall siehst du tot und so und du gerade kommt irgendwie ein Angriff und so und deine Kumpel zu sitzen im Schützenkram und siehst, wie alle bereit sind, ne, so auf den Kampf und du sagst so, warte mal, läuft Bingo gerade im Fernsehen, ich gehe mal kurz schnell nach Hause, ich bin in ein paar Stunden wieder da, ne, ich nehme Schnellzug. Funktioniert nicht so und das ist albern. Und doch machen wir Christen das oft. Die Bibel nennt das auch Verweltlichung wieder. Ne? So, mit einem Bein hier, mit dem anderen dort. Und Paulus sagt, hey, das geht nicht. Das ist ein Lebensstil, den ein Soldat hat. Jetzt kommt der nächste Lebensstil von einem Wettläufer, den nimmt Paulus auch gern, Vers 5. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Genauso wichtig, bereit zu sein, zu kämpfen und sich bewusst zu sein, dass ein Feind da ist, so ist es auch, dass wir uns an die Regeln halten, die Gott uns gegeben hat. Das hier ist das Regelbuch, die Bibel. Ja. So, der Heilige Geist ist der Schiedsrichter, der auspfeift, so wenn wir irgendwie falsch laufen oder aus sind. Ja. So, irgendwie die Regeln brechen. So, und Paulus erinnert hier Timotheus auch, sei stark und sei mutig, auch in der Sache Gottes Willen und in seiner Form Christ zu sein und die Gemeinde zu führen und zu lernen. Egal, was die anderen sagen. Mach dir bewusst, dass du was dafür tun musst. Das ist ein Lebensstil, ein Wettläufer zu sein oder ein Sportler allgemein. Ne? Nicht nur Essen und Hobbys oder Krams, sondern dein Ziel, du arbeitest darauf hin, Erster zu sein. Ne? Und du stehst früh auf und denkst so, heute, wenn ich laufe, ich will Erster sein. Ne? So wie Rocky, als er da die Stufen hochgerannt ist. Der hatte nicht vor Augen, nur die Stufen hochzugehen, sondern er hat das alles getan, ja, um zu siegen. So, ne? Im Ring dann. Und so ist unser Alltag, auch wenn er manchmal zu langweilig wirkt oder so unwichtig oder so normal und so geistlos, so ist trotzdem unser Alltag diese Vorbereitung für diesen Ring, ne? Für den Moment in unserem Leben, der dann kommt, wo wir dann ausleben müssen, was wir gelernt haben. Paulus sagt, es ist ein Lebensstil. Timotheus, erinnere dich dran, du bist nicht einfach nur Mensch, der Pastor ist, so ein, oder du bist nicht einfach nur Arbeitnehmer oder du bist nicht einfach nur ein Schüler hier in der Welt, so wie alle anderen, sondern du musst vor Augen haben, dass du einen Sinn in deinem Leben hast und du musst auf dieses Ziel gucken, das da kommt. So. Und du musst dich dabei aber an den Regeln halten. Ja. Und viele tun das, aber verändern die Regeln von Gottes Wort, ne? Von seinem ja, von seiner Harmonie, die er gibt. Wie eine Naturharmonie ist, so ist auch in seinem Denken, in seinen Regeln die perfekte Harmonie. Ne? Wer sich dran hält an seine Gebote, wer sich dran hält an ja, an seiner Balance, die er gibt, auch in der Ehe, Mann, Frau, das Verhältnis oder in der Gemeinde oder sonst wo, ne? Alles, was hier beschrieben ist, da funktioniert's, ne? Gott sagt nichts ohne Grund, so. Und er sagte, lieb diese Regeln, lern diese Regeln, leb diese Regeln, lauf diese Regeln. Lauf in Gottes Willen, heißt es im Grunde. So. Und das dritte, der dritte Lebensstil, Vers 6, der Ackermann, der Bauer. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Sie haben den Glückskeks. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Der Ackermann, der sich bei der Arbeit müht, und hier das griechische Wort für müht ist, warte, ich habe es mal aufgeschrieben, bis zum Rand der Erschöpfung arbeitet. Und ein Bauer darf nicht faul sein. Wenn ein Bauer faul ist, hat er ein Problem. Er hatte keine Früchte und kein Geld und kein Essen. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde, der härteste Job ist nicht Arzt oder so. Ich finde, der härteste Job, den ich kenne, ist ein Bauer, der noch mit der Hand irgendwie Landwirtschaft betreibt. Du musst sowas von früh aufstehen. Das ist total unmenschlich. Und du bist den ganzen Tag da am Schuften und wirklich am, wie stand's, bis zur Erschöpfung musst du arbeiten. Ne? Wer schon mal draußen gearbeitet hat, ich habe mal hier einen Baumstumpf rausgeholt. Das war schon die Hölle. Bis zur Erschöpfung habe ich das Ding rausgezogen. 2 Tage lang gekämpft. Ne? Aber stell dir vor, das machst du jeden Tag. So ein ununterbrochen. Bauer, das ist echt, hebe ich dir Hand vor, wollte ich sagen. Nut, so ein, wenn ich ein netter. So ein. Aber, und so sagt, aber Paulus nimmt so das Bild für Timotheus und sagt, hey, sei stark und mutig, nicht faul zu sein, sondern alles zu geben. So ein. Investier dich in dein, mit dir. Mach das zu deinem Lebensstil. Guck dir einen Bauern an, der Tag ein, Tag aus arbeitet. Aber warum macht er das? Na, weil er die Früchte sieht, die dann kommen werden. Ne? Und der streut aus, aber er streut nicht aus ohne Hoffnung, sondern er streut aus, weil er weiß, das wächst und da kommen Früchte. So. Ne? Und so erinnere dich dran, dass die ganze Mühe, die du wegen dem Evangelium leidest vielleicht, so, dass diese ganze Mühe sich lohnt, weil du der Erste bist, der, du kriegst auch Frucht davon, ne? So, du kriegst deinen Lohn. So, du machst es nicht ohne Grund, sondern du machst es mit Grund. Und der Ackermann ist nicht nur fleißig, sondern auch muss ein sehr geduldiger Mensch sein. Weil er muss lange warten, bis dann endlich die ganze Mühe sich lohnt. Er muss auf die Natur warten, ne? Dass die richtige Jahreszeit ist. Und auch das ist ein Vorbild, ne? Und Paulus sagt dir, hey, verändere deinen Lebensstil, achte drauf, wie du lebst. Mit welcher Einstellung du mit Gott gehst, mit welcher Einstellung du dienst, mit welcher Einstellung du aufstehst, so. Mit welcher Einstellung du dein, das neue Leben in Jesus betrachtest. So. Machst du wie der Soldat oder der Bauer oder der Sportler. Nichts ist ohne Grund. Der Soldat kämpft, weil er einen Blick hat auf das Ziel, dass der Krieg vorbei wird. Und das überlebt. Und so ist unser Leben hier auch nicht sinnlos. Und Paulus sitzt ja gerade im Loch. Also wenn jemand das jemand sagen kann, dann er. So. Und ich gucke mir Paulus an. Für mich ist er echt ein Riesenvorbild. So. Weil für mich sitzt da ein Soldat im Knast. So. Ja. Und jemand, der wirklich bis zur Erschöpfung alles gibt, um anderen Frucht zu bringen. So. Das ist jemand, der wirklich sein ganzes Leben auf dieses Ziel ausrichtet und nichts anderes macht noch Sinn oder ist erfüllend. Ne? Und all die Mühe lohnt sich. So. Vers 7, bedenke die Dinge, die ich sage. Ne? Also er sagt, nimm dir Zeit, mal darüber nachzudenken, warum ich das schreibe. Nimm dir mal Zeit für meine Worte. Und wir wissen, das sind Gottes Worte. So. Also nimm dir Zeit für Gottes Wort. Bedenke mal. So. Denk mal darüber nach, was es mit dir zu tun hat. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Wir sind nicht allein. Und das ist auch eine wichtige Lehre, die man vielleicht schnell vergisst. Aber wir haben den Heiligen Geist in uns. Das ist Gnade. Wir müssen noch nicht mal aus uns selbst raus Bibel verstehen oder lesen oder sonst irgendwas, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns. Er ist die Beziehung zu Gott. Ja. Und so sagt er hier, denk dran, Timotheus, vergiss das nicht. Nimm dir Zeit, denk drüber nach, sinn über das Wort nach und Gott wird dir schon geben, um zu verstehen, was du verstehen musst. Und auch da ist doch schön. Oder manchmal lese ich Sachen und verstehe es einfach nicht. Und für mich ist das, war das nie ein Problem, Sachen nicht zu verstehen in Gottes Wort. Dann hat mir Gott jetzt kein Verständnis für gegeben. So, ne? Jahre später, dann lese ich das und es macht alles Sinn. Ne? Weil ich so viel mehr Tiefe habe in anderen Bereichen, sodass das überhaupt nicht mehr zum Nachdenken ist. Gott gibt uns genau die Weisheit und das Verständnis, auch in unseren Lebenssituationen, die wir brauchen, um zu funktionieren. Also vertraue in den Heiligen Geist, vertraue in die Lehre, die Gott gibt, ganz persönlich. Und bleib in der Beziehung, sagt der Paulus hier zum Timotheus. Vers 8. Wir sind gleich schwarz. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Mag das so, ich hätte auch gern so einen Pastor, so der mir so tiefe Sachen gibt. Das ist so wie Sprüche, ne? So wie Salomo. Ne? Ich meine, ist alles super wichtig und alles braucht Zeit, um nachzudenken. Jeder einzelne Vers müsste man sich hinsetzen und einfach mal drüber nachdenken. Das ist jetzt keine Lehre, sondern es ist einfach ja, so Stichpunkte. Ne? So. Vergiss nicht Timotheus. Ganz wichtig in deinem Dienst. Und denk dran, Paulus weiß, dass er stirbt und er übergibt Timotheus sein Amt dann. Ja, also er will ihn vorbereiten für das Leben, das Paulus schon gelebt hat. Ne? Halt im Gedächtnis Jesus Christus. So wichtig, dass wir nachdenken über Jesus, dass wir das nicht vergessen. Ich denke momentan nur über, okay, wann muss ich aufstehen, wann gibt's Essen, wie war das nochmal, an welchem Tag muss Timo oben frühstücken oder nicht, und dann, ne, geht das so den ganzen Tag durch irgendwelche Lappalien, so die aber alles einnehmen irgendwie. Wie manage ich jetzt meinen Dienst und dann noch Dorit besuchen und dann noch Familie und Haushalt, ne, so und alles so. Und ich merke dann oft so, dass ich einfach nicht über den Jesus nachdenke. Das geht mir einfach vorbei dann so, ne? Ich denke vielleicht über christliches Zeug nach, weil ich Predigt vorbereite oder so, aber denk halt im Gedächtnis, Jesus Christus bedeutet was anderes, ne? So, das bedeutet, dass ich mit ihm durch den Alltag gehe, im Bewusstsein, so, dass er da ist. Im Bewusstsein mir Zeit nehmen, mal drüber nachzudenken, so, okay, was macht er, wer ist er? Ich soll ja werden wie Jesus Christus in sein Bild verwandelt. Also muss ich mir auch erstmal bewusst machen, okay, was bedeutet das? Wie ist er denn überhaupt? Vergiss nicht Jesus Christus, seine Vergebung, diese Berufung, die er hat, ne? Aus dem Samen Davids, diese Verheißung, die Gott gegeben hat. Und die Macht, die ihm gegeben hat, ne? Dass er aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Dieses meine Evangelium hat mich damals verwirrt, jetzt nicht mehr, weil seit ich in Görlitz bin, muss ich mit so vielen Pastoren reden und mich informieren über Gemeinde, was sie, wie sie so glauben, und habe ich schnell gemerkt, oh, es gibt viele Evangelien. War damals auch schon so. Und da geht es nicht um die Doktrin, sondern um Jesus Christus, wer er ist. Wie man errettet wird und wie man errettet bleibt. So. Und Paulus sagt hier, halte ich an meinem Evangelium. Das, was ich dir gegeben habe, das, was ich gehört habe von Zeugen, das, was ich gehört habe von Jesus. Und dieses Evangelium, diese Botschaft, diese frohe Botschaft, diese Nachricht, Gott möchte mit den Menschen zusammen sein und hat bezahlt. Also geh zu ihm endlich. Ja. Diesem Evangelium, dieser Botschaft dienen wir. Ne? Und so sagt es ja, ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde. Sogar Ketten, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Er sagt ja, ich leide wegen dem, weil ich dem Evangelium diene, der frohen Botschaft. Ich leide, weil ich dieses Original-Evangelium verkünde. So. Das Evangelium der Gnade Gottes. Aber auch der Hingabe. Das Evangelium des schmalen Wegs. So. Aber auch diese großen Liebe von Gott. So. Das Evangelium, dass man ein Kreuz zu tragen hat und stirbt. Aber auch, dass man ein neues Leben bekommt und Jesus das Kreuz und die Last eigentlich trägt im Joch. So. Das Evangelium, dass man kämpfen muss. Dass man nicht zum Blumenkind ranreift. Sondern zu jemand, der sein Leben komplett auf Gott ausrichtet, auf das Ziel ausrichtet. So. Auf dem Evangelium, wo man weiß, Jesus kommt wieder, um zu richten, und das ist nicht mehr viel Zeit. So. Und er sagt, ja, deswegen, weil ich das verkündige, dass Gott die Menschen retten will, deswegen bin ich in Ketten, aber sein Wort ist nicht in Ketten. Es gibt zwar andere Verse, sein Wort kommt nicht leer zurück. Und so weiter. So ein, das ausgesprochene Wort, und das ist nicht nur, wie es manche Christen sagen, glaube ich nicht, so Bibelverse zitiert, sondern Gottes Wort ist auch, wenn wir beten oder wenn wir laut über Gott reden, so wie Paulus hier ganz normal redet, so redet der Geist auch durch uns, ob wir uns das eingestehen oder nicht. Und auch da kommt manchmal Gottes Wort raus. Ne? Manchmal wir, aber oft auch Gott. So ein, das sind. Und das kommt nicht leer zurück. Und wenn ich rausgehe und mit irgendjemandem ganz simpel über das Evangelium rede, indem ich mein Zeugnis gebe oder so, auch da ist Gottes Wort mit dabei. So, ne? Und auch das kommt nicht leer zurück. So, auch da, Satan schafft es nicht, das in Ketten zu halten. Es wird seinen Dienst tun. Ne? Und das muss uns auch klar sein. So, wenn wir laut sind, hörbar, nicht nur laut im Tun und Zeigen, sondern wirklich, wenn wir uns hörbar machen für menschliche Ohren, das schließt uns als Gemeinde ein, weltweit, aber auch bei Nichtchristen. Ne? Wir müssen es hörbar machen, ohne Prediger wird nichts kommen. Wir können es nicht darauf verlassen, wegen den paar Geschichten, ob die nur stimmen oder nicht, die ich auch von vielen Christen schon gehört habe, weil sie in irgendeinem christlichen Buch standen. So ein, ich hoffe, die stimmen. Ich denke auch zum Teil, dass Gott Visionen dann halt gibt, weil die Christen nicht reden dürfen oder so. Ne? Oder Träume. Und dadurch kommen alle zum Glauben. Hey, das ist nur eine Ausnahme. Was Gott zu uns befohlen hat, ist, redet. Laut. Verkündigt. Das Evangelium. So. Untereinander zuerst die Christen und dann auch außerhalb. Ne? So ist es wichtig. So ein, selbst wenn wir in Ketten sind, durch Umstände oder sonst was, so, lass nicht zu, dass der Mund verschlossen wird. So. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen. Paulus sagt ja, es geht um die anderen. Für mich ist gesorgt, ich ertrage das für meine Brüder und Schwestern. Und nicht nur das, hier geht es mehr, ich ertrage das um die Auserwählten, die noch nicht errettet sind. Meine Ketten, das lohnt sich, so weil ich kann erzählen dadurch. Ich bin ein Zeugnis. Darum ertrage ich standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Das will ich auch. Ich will mein Leben ausrichten, zu segnen, ein Segen zu sein. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Paulus hat das erkannt, so in seiner Tiefe. Vielleicht nicht in seiner kompletten Tiefe, aber auch tiefer als ich. Da geht es nicht um den Kopf, wenn ich verstehen sage, sondern darum, ob es Realität für mich ist, ohne nachzudenken. So dieses sich selbst sterben ist was Tolles, weil es Leben ist. So, und ich merke es ja, entscheide ich mich für die Welt und für das Fleisch, für die Sünde, fühle ich mich tot. Entscheide ich mich für diesen schmalen Weg und der Hingabe und der Nachfolge, so, das fühle ich mich lebendig, ne? So, also wenn ich mich selbst sterbe, dann werde ich auch lebendig sein. Und das merkt man ja, ne? So ein Leben im Geist ist das Leben. Ein Leben ohne Geist, das ist, fühlt sich tot an. Da ist nichts. Ich fühle mich müde und kaputt und hoffnungslos. Also wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Und wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also wenn wir sterben, dann leben wir. Wenn wir ausharren und durchhalten und aufs Ziel gucken, ne, und du kennst das ja, im Lauf, ich musste Dauerlauf machen, oh, das, na, Dauerlauf ging noch, aber oh, was ich hasste, war 100 Meter, weil ich keine Ausdauer hatte. Ich habe halt keinen Sport gemacht, ich habe nur gemalt, Mensch. Meinen Fingern. So ein, aber so ein, nach 80 Meter oder 60 Meter, mir tat so die Lunge weh. Das war einfach Hölle. Ne? Das ist jetzt so, wenn ich jetzt rennen würde, wäre es genau das Gleiche. Ne? Ich hasse diesen Schmerz, wo du nicht atmen kannst. So ein, ne? Manchmal muss man dann ausharren, aber du hältst durch und dann auf einmal die 40 Meter hast du auch noch geschafft. So ein, wenn wir standhaft ausharren, ja, so werden wir auch mitherrschen. Das ist doch krass, oder? Wir werden Autorität haben, so, und wir werden nicht irgendwie ein nichtiger Sklave im Himmel sein, der nichts zu sagen hat und nur mit einem Buckel rumläuft und Gott bedient und Füße wäscht oder so, sondern wir werden niemand sein dort, ne? So, wir werden mitherrschen. So, und wir sind nicht nur eine nichtige Schöpfung, sondern wir sind die Braut Jesu. So, wir sind, weiß ich nicht, was man da ist, eine Königin oder so. Jetzt noch Prinzessin, deswegen dürfen wir noch jammern, aber im Himmel wird es nicht mehr sein. Ne? Also es lohnt sich auszuharren und durchzuhalten. Wenn wir verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Und auch das ist vorher gesagt. Es gibt eine Sünde zum Tod, ja, das andere kann alles vergeben werden. Und diese Sünde zum Tod ist, ja, das Evangelium nicht anzunehmen, kurz gesagt. So dieses Opfer abzulehnen und zu sagen, ich lebe ohne Opfer, Jesu, ich brauche das nicht. Dann stirbst du so schnell, wie du gekommen bist, stehst vor Gottes Thron, ob du willst oder nicht, und da ist der Richter und der sagt, ja, du kannst nicht bezahlen, also bezahlst du mit Gefängnis. Du kannst nichts machen als Schöpfung. Deswegen ist es so wichtig, dass man annimmt. So. Auch wenn wir ihn verleugnen und sagen, du bist nicht das Lamm Gottes, so dich brauche ich nicht, dein Blut, so was soll ich denn damit? So. Wenn wir ihn verleugnen, dann muss er uns verleugnen. Aber wenn wir ihn annehmen, dann kommt Vers 13. Wenn wir untreu sind, also so sündigen oder uns schämen für ihn mal oder irgendwas anderes, ne? Aber wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Das ist doch so krass, wenn du überlegst, so ein, wir haben uns entschieden, wir haben gesagt, dieses Lamm, dieses Blut, das nehme ich für mich. Und wir haben seinen Namen bekommen, seine Gerechtigkeit. Eingekleidet mit ihm. Wir gehören jetzt voll und ganz ihm, wir haben uns verkauft, wir sind, er hat uns umgebracht und dann wird auch zum Leben erweckt. Wir sind eine neue Schöpfung, ne, wo er der Erste war. Und das ist doch krass, weil er selber das Wort ist weg. Ist egal. Er selber sagt, das ist mein Kind, mein Bruder, meine Schwester. Das ist mein Eigentum, mein Schaf. So, meine Braut. Die wird meinen Namen tragen. Die gehört zu meiner Familie. Und deswegen, er müsste sich ja dann selbst verleugnen, so, wenn er den Bund wieder bricht, den er mit uns gemacht hat. Das kann er nicht. Weil er kann sich selbst nicht untreu sein. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist unmöglich, weil er Gott ist. Von daher ist das eine frohe Botschaft hier, so für uns. So, dass wir wissen können, selbst in den Zeiten, wo Gott uns zeigt, dass wir schwach sind, selbst in den Zeiten, wo Gott zulässt, dass wir fallen, so ein, wir können voll Hoffnung sagen, ich stehe wieder auf, ich was scherzt mich? So ein, und dann geht's weiter mit der gleichen Energie und Liebe wie vorher. Weil wir wissen, er kann sich selbst nicht aus diesem Bund rausmogeln wieder. Der Bund ist geschlossen. So, aber ich kenne mein Herz und ich weiß, wenn ich mich für ein Leben entscheide, jetzt für ein Leben entscheiden würde, ohne Gott zu leben und unabhängig von ihm. So, dann würde, ich sehe es ja, wenn ich mich kurz mal der Sünde hingebe, ne, es gibt ja so Zeiten, da bist du im Fleisch für 2, 3 Wochen oder so, ne? Und da bist du an einem Punkt dann irgendwann, wo du denkst, ich kann nicht mehr. Ich komme da nicht raus. Ich kann es nicht mehr überwinden, ne? Das hat mich. Aber stell dir mal vor, du machst es über Jahre. So, irgendwann denkst du nicht mehr über Gott nach. Irgendwann, ich keine Ahnung, so, ob man dann irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man, ich weiß es nicht. So, ne? So, die Bibel sagt da, Paulus sagt, ja, und die zu uns in die Gemeinde kamen und wieder rausgegangen sind, die haben nicht zu uns gehört. Die waren nicht von neuem geboren, auch wenn sie christlich waren, so, ne? Also, ja, Bibel sagt beides. Es ist irgendwie eine Erwählung und irgendwie auch ein eigener Wille. So, von daher muss man sich entscheiden, tagsüber. Wie will ich wandeln mit meinem Gott? Was möchte ich erleben? Und was will ich sein in ihm? Ne? So, für Timotheus war es bestimmt eine Herausforderung, das zu lesen, für mich auf jeden Fall. So. Von daher lasst uns beten. Herr, ich möchte ernst gehen mit dir und ich möchte einen guten Lauf haben, wirklich. Und ich will mitnehmen zum Laufen, Herr. Ja, zu sterben, es ist wirklich Gewinnen hier. So, nicht nur physisch zu sterben, auch ja, mein altes Ich einfach loszulassen und einfach mich aufzugeben und einfach dich anzunehmen, das ist so viel. So, ich fühle mich so reich, wenn ich in dir gerade bin, irgendwie, wenn ich dich höre, wenn ich dich suche, wenn ich mich nach dir verzehre und nicht, also bin ich dankbar und preis dich und es tut so gut wegzusehen von sich selber. Und manchmal, ich schaffe das aber nicht von allein ständig. So, ich brauche dich daher und ich danke dir dafür, wenn es so ist. Ja. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen bewusst leben. Wir wollen deinen Lebensstil annehmen. Ja. Und ja, und das verändert. Das verändert Denken und das Fühlen und die Umstände und ja, die Art, wie man sein Leben gestaltet und seine Prioritäten setzt. Aber wir haben ein Ziel und wir wollen das daraufhin arbeiten. Ja. Und verwandle uns bitte in dein Bild. Ja, und gib jedem Ruhe, der in Unruhe gerade ist hier und ja, Angst hat vor, ja, von den Dingen des Alltags jetzt gerade hier. Ja, schenk du da einfach deinen Frieden und deine Gelassenheit und ja, einen Blick auf das, was all diesen übersteigt, ja, dass wir einfach in Freude auch im Vertrauen zu dir einfach unser Ding tun. Es braucht dich daher. Und ich liebe deine Regeln, so du hast das perfekt gemacht. Merk, wie es mir gut tut, dein Wort zu leben. Also ich merke, dass es so befreiend ist, wenn man ja nicht nach deinem Willen lebe, sondern in deinem Willen bin. Also das ist einfach, wenn ich mit fröhlichem Herzen gehorsam bin noch. Es tut mir so gut, dass ich fühle mich einfach frei und reich und satt. Und das will ich ja mehr und mehr jeden Tag. Also ich will dich, dass du uns das schenkst hier, jeden Einzelnen. Dass du uns befreist von uns selbst und ja, von diesem begrenzten Blick, so, und den wir oft haben. Ja. Ich danke dir, dass du uns immer wieder erinnerst, wer wir waren ohne dich. Und ich danke dir auch, dass wir das Licht sehen durften. So. Ja, dass du uns Licht bist. Ja. Wir wollen dich jetzt noch preisen, ja. Wenn du was zu sagen hast, dann red durch meine Brüder und Schwester. Amen.